Avidscha, Avidya, Verblendung. Ein Vortrag bei Meditation am Obermarkt. Avidya hat eine ganz besondere Bedeutung im Buddhismus. Es ist nicht nur eines der drei Geistesgifte, eines der drei Wurzelübel, die uns daran hindern, Vollkommenheit, Erleuchtung, Nirvana zu erreichen. Es steht auch noch am Lebensrad an erster Stelle. Das Lebensrad oder der richtige Rad des Werdens, Bhava Chakra, vielfach auch bekannt unter der nicht ganz richtigen Bezeichnung tibetisches Lebensrad, ist eine altindische Darstellung der buddhistischen Weltsicht. Hier in diesem Bild ist in vier konzentrischen Kreisen das angeordnet, was unser Leben beschreibt. Im innersten Kreis finden wir die drei Geistesgifte, die uns an der Erreichung von Vollkommenheit, von Erleuchtung, von Nirvana hindern. Im zweiten Kreisring ist das Wirken von Handlungen, also von Karma, dargestellt. Im dritten, dem weitaus größten der vier konzentrischen Kreise, werden die sechs grundlegenden Geistesverfassungen dargestellt, in denen wir uns in Abhängigkeit unseres Handelns, unseres Karma, wiederfinden können. Und schließlich im äußersten dieser vier Kreise wird das Wirken unseres fehlprogrammierten Geistes beschrieben. Ein ewiger Kreislauf, ein Circulus Vitiosus, ein Teufelskreis. Und das ist auch der Grund, ein Kreis, warum für diese Darstellung insgesamt eine kreisförmige Anordnung gewählt wurde. In den 12 Abschnitten dieses Kreises wird das sogenannte Entstehen in Abhängigkeit, Paticca-Samuppada, der Konditionalnexus, dargestellt, also die Beschreibung dessen, was in Abhängigkeit von bestimmten Bedingungen entsteht. Und da steht an erster Stelle Avidya, spirituelle Unwissenheit. Etwas, das wir alle teilen. Und das uns in diesem Teufelskreis gefangen hält. Das wäre jetzt eine ziemlich fatalistische Weltsicht, wenn der Buddhismus nicht einen Ausweg böte. Den Pfad zur Erleuchtung, der in dieser Darstellung gelb eingezeichnet ist, und auch in 12 Abschnitte gegliedert ist. Ein Pfad, der von Samsara, vom ewigen Weltenkreislauf, eben dem Lebensrad, weg und zu Vollkommenheit, Erleuchtung, Nirvana hinführt. Und den zu gehen streben praktizierende Buddhistinnen und Buddhisten an. Um sich dazu zu motivieren, ist es aber äußerst hilfreich, sich zunächst einmal die zyklische Darstellung des Lebensrades zu betrachten. Und darin nehmen wir heute einen kleinen Einblick, eben indem wir uns Avidya ansehen, das im äußersten dieser vier konzentrischen Kreise ganz am Anfang steht. Ich habe bereits darauf hingewiesen, dass die Ursache dieses gesamten Daseinskreislaufs drei Geistesgifte, drei Wurzelübel sind. Diese sind erstens Gier oder Verlangen. Würden wir nicht nach so vielen Dingen verlangen, wären wir glücklicher. Zweitens Hass oder Abneigung. Jede Menge Leid entsteht aus Hass. Auf diese beiden Grundübel werde ich heute nicht näher eingehen. Das soll einem anderen Vortrag vorbehalten bleiben. Und drittens, spirituelle Unwissenheit oder Verblendung. Letztendlich entstehen Gier und Hass aus dieser Verblendung, wenn zum einen, a, würden wir nicht aus Gier so vieles haben wollen, wären wir glücklicher, und b, würden wir nicht so vieles ablehnen, hassen, ja, dann wären wir auch glücklicher. Daher kann man mit Fug und Recht sagen, dass Verblendung, das spirituelle Unwissenheit, das Grundlegende dieser drei Übel ist, es bedingt die beiden anderen. Und deshalb steht es auch ganz am Anfang des Entstehens in Abhängigkeit. Also im äußersten Kreis des Lebensrades an erster Stelle. Das Wort Avijja in der altindischen Sprache Pali oder Avidya in Sanskrit besteht zunächst aus der verneinenden Vorsilbe A, so wie in atypisch, asozial oder asymmetrisch. Diese beiden Sprachen Pali und Sanskrit gehören zur indogermanischen Sprachfamilie. Daher kommt uns diese Vorsilbe so bekannt vor. Und daher sind auch viele oder zumindest einige Worte denen aus dem europäischen Kulturraum etymologisch verwandt. Also haben wir zunächst die verneinende Vorsilbe A. Aber was wird hier verneint? Nun, verneint wird Vidya. Da streckt Vid drin, wie im Lateinischen Videre oder in unseren Worten Video, visuell, Vision oder visualisieren. Avidya heißt also Nichtsehen, Blindheit, spirituelle Blindheit, Verblendung. Und das ist auch der Grund, warum auf der bildnerischen Darstellung traditionell eine blinde Person abgebildet ist, die sich mit Hilfe eines Stockes den Weg zu ertasten versucht. Spirituelle Blindheit heißt, die Dinge nicht so zu sehen, wie sie wirklich sind. Also etwas anzustreben, was uns nicht zuträglich ist. Weil wir zwar die positiven Seiten sehen, die negativen aber nicht sehen, nicht sehen wollen, sie verdrängen. Was wäre dann eigentlich das positive Gegenstück zu Avidya? Nun, es wäre Sicht und Erkenntnis der Dinge, wie sie wirklich sind. Und genau das ist es also, was der praktizierende Buddhist, die praktizierende Buddhistin anstrebt. Er oder sie möchte die Dinge unverblendet sehen, so wie sie wirklich sind, unbeschönigt, unverzerrt, nicht durch die rosarote Brille des Verlangens und auch nicht durch die schwarze Brille blinden Hasses. Und wenn er oder sie die Dinge so sieht, dann kann man wirklich weise handeln, nicht triebgesteuert. Und wenn wir dieses wichtige Etappenziel hier auf dem Weg zur Vollkommenheit, zur Erleuchtung, zu Nirvana suchen, dann müssen wir auf dem Pfad des praktizierenden Buddhisten nachschauen. Wir finden es erst nach einer ganz langen Wegstrecke, hier auf dieser Darstellung in Abbildung 3, erst bei Punkt 20. Dem dicken Punkt auf dem Pfad der praktizierenden Buddhisten, schon ganz nah am Ziel, an Vollkommenheit, Erleuchtung, Nirvana. Es heißt Yadabuddha Jnana Dasana, Sicht und Erkenntnis der Dinge, wie sie wirklich sind. Und damit haben wir schon eine ganze Menge über den Buddhismus erfahren. Wir haben einiges darüber erfahren, warum wir unzufrieden sind. Und wir haben erfahren, warum Buddhisten Vollkommenheit, Erleuchtung, Nirvana anstreben. Wir sollten uns aber Avidya noch etwas genauer ansehen, um zu begreifen, was diese Verblendung im Einzelnen verursacht, welche wichtigsten falschen Ansichten dabei zum Tragen kommen. Und das sind im Wesentlichen drei Mijjadittis, drei falsche Ansichten. Die erste falsche Ansicht ist, dass wir uns vormachen, es gäbe etwas, das uns dauerhaft glücklich machen kann. Einige Beispiele. Ein fünfjähriges Kind glaubt, wenn es erst einmal zur Schule geht, dann wäre es wirklich glücklich. Ein 17-jähriger Jugendlicher glaubt, wenn er erst einmal seinen Führerschein und noch ein Auto hat, ja, dann wäre er glücklich. Wenn wir uns verlieben, glauben wir, eine Partnerschaft mit dieser Person würde uns dauerhaft glücklich machen. Viele Menschen freuen sich wie die Schneekönige auf ihren Urlaub und verklagen hinterher den Reiseveranstalter, weil es anders war, als sie es sich erträumt haben. Wie oft haben wir uns schon etwas sehnlichst gewünscht, Partner, Wohnung oder Haus, Arbeitsplatz, und hatten insgeheim gehofft, dann wäre alles in Ordnung. Pfeifendeckel. Natürlich wissen wir bei ehrlicher Betrachtung auch schon vorher, dass dann nicht alles in Ordnung ist. Aber dennoch sind wir häufig enttäuscht. Und enttäuscht kann man nur sein, wenn man sich vorher getäuscht hatte. Getäuscht darin, die Dinge so nicht gesehen hat, wie sie wirklich sind. Wer von euch nach reiflicher Überlegung sagen kann, er oder sie sei in den letzten 5 Jahren noch nie, auch nur im geringsten, enttäuscht gewesen, der hat diesen Aspekt von Verblendung bereits überwunden. Ich kann es von mir leider nicht behaupten. Ich möchte an dieser Stelle nicht weiter zu diesem Punkt der falschen Ansichten Ausführungen machen. Ich denke, wir können später noch darüber diskutieren. Die zweite falsche Ansicht ist, dass wir an Dingen festhalten wollen, dass wir Veränderungen häufig nicht wirklich wollen. Dass wir mit anderen Worten der irrigen Annahme anhängen, es könne so etwas wie Beständigkeit geben. Wir wollen zum Beispiel nicht wahrhaben, nicht in unserem Innersten wirklich akzeptieren, dass wir wirklich älter werden, dass sich allmählich körperliche Verfallsprozesse einstellen. Wir wollen nicht akzeptieren, dass unser Partner plötzlich Interesse an anderen Dingen hat oder an anderen Personen. Wir wollen nicht umlernen, sei es am Arbeitsplatz oder anderswo. Früher war alles besser, oder? Zu D-Mark-Zeiten, da war alles billiger, sind typische Anwandlungen dieser falschen Ansicht. Ich denke, auch hier gäbe es einiges zu diskutieren, was wir später machen können. Und die dritte falsche Ansicht ist die, dass wir uns von unserer Umwelt getrennt sehen. Hier bin ich, da ist die Umwelt, das Umfeld, die anderen. Schon allein das Wort Umwelt ist ein ganz typisches Beispiel für dieses falsche Denken. Es gibt keine Umwelt. Es gibt nur eine Welt, deren Teil ich bin. Aber wenn ich mich als von der Umwelt getrennt ansehe, dann sehe ich mich auch in Widersprüchen mit ihr. Alle Auseinandersetzungen zwischen Wesen, häufig genug zwischen Menschen, alle Streitereien, alle Gerichtsprozesse, die haben hier ihren Grund. Wir glauben uns von anderen in unseren Rechten verletzt, was voraussetzt, dass ich die Welt in ich, mich selbst und andere, die anderen, das Umfeld, die Umwelt, einteile. Und hier liegt sicher die höchste Hürde bei der Überwindung von Verblendung. Eine Anmerkung noch zum Schluss. Wie wirkt ein durchschnittlicher, verblendeter Mensch auf einen Vollkommenen? Nun, der Buddha hat uns gesagt, wie ein Verblendeter auf ihn wirkt und auch, wie seine Handlungen auf ihn wirken. Ein Verblendeter, also jeder im Daseinskreislauf, jeder im Rad des Lebens, jeder von uns, wirkt auf einen Erleuchteten wie ein total Betrunkener. Und die Handlungen, die er oder sie vollzieht, wie die Taten eines Volltrunkenen. Na dann, Prost!